DW Wissen
mit Judith Hartl. Schön, dass Sie dabei sind. Und das haben wir heute. Herzklappen aus dem 3D-Drucker, warum die Deutschen auf Ökostrom stehen und wie es um das Ökostadt-Vorzeigeprojekt Master City steht. Wir haben eine Reporterin hingeschickt, die sich in Abu Dhabi umgeschaut hat. Außerdem das mysteriöse Higgs-Teilchen. Existiert es nun oder existiert es nicht? 3D-Drucker sind zurzeit sehr angesagt. In Zukunft soll man alle möglichen Gegenstände mit einem solchen Gerät ausdrucken können. Irgendwann einmal sogar Möbel oder Geschirr. Ganz individuell, jedes Teil ein Prototyp. Noch ist das Ganze sehr teuer, aber in der Medizin, da wird schon jetzt eifrig ausgedruckt. Zum Beispiel individuell angepasste Hüftimplantate aus Titan oder zum Beispiel Herzklappen. Thomas Giet hat sich zeigen lassen, wie das Ganze funktioniert.
Ortsbesuch im 3D-Labor der Technischen Universität Berlin. Mathematiker Hartmut Schwand geht durch einen fensterlosen Flur, bleibt dann vor einer unscheinbaren Tür stehen, schließt sie auf. Im Raum dahinter steht ein Gerät, das aussieht wie ein mannshoher Kühlschrank. Es ist ein 3D-Drucker, in dem Herzklappen aus Kunststoff entstehen.
Man hat hier ein Kunststoffpulver, was mit einem, wie einem Scheibenwischer über einer Fläche verteilt wird. Und von oben brennt man mit einem Laser sein Modell, sein Muster in diese Kunststoffpulver hinein. Das heißt, der Laser verschmilzt die Kunststoffkügelchen zu einem Modell anhand der entsprechenden Daten, die man vorher eingegeben hat.
Das Pulver wird dabei in hauchdünnen Schichten in eine Art Schublade verstreut. An den Stellen, an denen die Herzklappe entstehen soll, verschmilzt der Laser das Pulver, an den anderen Stellen bleibt es lose. Schicht um Schicht entsteht so eine Herzklappe, umgeben von losem Kunststoffpulver. Ziel ist dabei, dass die Form der künstlichen Herzklappe der natürlichen Herzklappe des Patienten entspricht, sagt Hartmut Schwand.
Es wird ja eine maßgeschneiderte Lösung angestrebt. Dafür braucht man eine relativ hohe Präzision und die soll dadurch erzielt werden, dass man zum Beispiel von einem betroffenen Patienten eine Computertomographie der Herzklappe erstellt und diese Daten werden umgewandelt in ein computergestütztes 3D-Modell.
Bei der Computertomographie entstehen hunderte Querschnittsbilder des Herzens. Legt man diese zweidimensionalen Bilder mit einer Software übereinander, entsteht ein 3D-Modell von Herz und Herzklappen. Ingenieur Ben Jastram sitzt vor einem Rechner und zoomt durch so eine dreidimensionale Herzgrafik.
Also das ist ganz interessant. Was wir hier sehen, ist die Aortenklappe. Wenn wir ein bisschen weiter durch die Struktur zoomen, sehen wir hier dann die anderen Herzklappen, die räumlich ein bisschen verkippt zu der Aortenklappe stehen. Und diesen Bereich können wir dann entsprechend herausarbeiten, dass wir die genaue Geometrie der Herzklappe vor uns haben.
Die geometrischen Daten werden dann an den 3D-Drucker geschickt, in dem die Herzklappen aus Kunststoff entstehen. Das Modell einer Aortenklappe haben die Forscher bereits ausgedruckt. Es sieht aus wie drei aneinandergelegte Fingerspitzen, die von einem Ring umgeben sind. Auf dem Modell siedeln die Wissenschaftler in einem nächsten Schritt menschliche Zellen an, und zwar aus Nabelschnurgewebe, sagt Cora Lüders vom Deutschen Herzzentrum.
Die Nabelschnur hat als potenzielle Zellquelle den großen Vorteil, dass sie ethisch unbedenklich ist. Sie ist ein Gewebe, was nach der Geburt anfällt und nicht weiter benötigt wird. Man benötigt die Einverständniserklärung der Eltern zu dieser Gewebespende. Die Nabelschnurzellen, die isoliert werden für dieses Experiment, sind sehr junge Zellen, neonatale Zellen, die sehr gut in vitro, also im Labor, wachsen. Und sie stehen in dem Ruf, vom Empfänger nicht als fremd erkannt zu werden.
Die künstliche Züchtung von solch biologischem Gewebe nennt sich Tissue Engineering. Die individuell gefertigten, gedruckten und möglichst porösen Herzklappen fungieren dabei wie ein Ranggerüst, auf dem die Zellen heranwachsen. Zusammen kommt beides in einen Bioreaktor. In ihm werden die Zellen mit allen lebensnotwendigen Stoffen versorgt.
Also die Nährlösung für die Zellen ist eine spezifische Lösung, für jeden Zelltyp erhältlich. Sie ersetzt im Prinzip das Blut des Körpers. Es sind alle Elemente, die eine Zelle zum Leben braucht, in diesem Nährmedium vorhanden. Serien, verschiedene Zusätze, also Wachstumsfaktoren, Elektrolyte. All das, was eine Zelle zu einem Überleben, zu einem Wachstum und zu einer Funktionalität benötigt.
Sobald die Zellen auf der gedruckten Herzklappe herangewachsen sind, ließe sich die Prothese in den Körper des Patienten implantieren, so die Idee der Forscher. Das mit Zellen besiedelte Implantat soll dabei nach und nach in das umliegende Herzgewebe einwachsen, erläutert Hartmut Schwand.
Das Fernziel, die Idee dabei ist, dass man letztlich eine Gewebestruktur sich entwickeln lassen kann, die dann im menschlichen Körper sich zu einer Herzklappe entwickelt, während gleichzeitig das Gerüst aus diesem speziellen Material sich langsam aber sicher im Laufe der Jahre auflöst.
Im Körper des Patienten könnten Zellen die gedruckte Herzklappe so langfristig ganz ersetzen. Das möglichst ideale Druckmaterial, das auch biologisch gut verträglich ist, suchen die Forscher derzeit aber noch.
Herzklappen aus dem 3D-Drucker und vielleicht einmal sogar das ganze Herz. Thomas Geht war das. Atomstrom wollen die Deutschen nicht mehr und spätestens nach Fukushima hat der Ansturm auf Ökostrom in Deutschland eingesetzt. Was mich so ein bisschen erstaunt ist, dass auch die ganz konventionellen Stromanbieter plötzlich sauberen, grünen Strom aus erneuerbaren Energien anbieten. Aber schaut man genauer hin, dann zeigt sich ziemlich schnell, nicht überall, wo Öko draufsteht, ist auch ausschließlich Öko drin. Also, worauf sollten wir achten, um statt nur Sonne oder Wind nicht doch Atom oder Kohle ins Haus zu bekommen. Und warum entscheiden sich die Deutschen eigentlich immer öfter für Ökostrom? Katrin Witsch hat sich umgehört.
Ökostrom.
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 Ich habe Ökostrom. Dass ich nachhaltige Energiewirtschaft fördern möchte, dass es meistens sogar inzwischen ein bisschen billiger ist.
Aus grünem Gewissen und zur Erhaltung der Schöpfung.
Ja, die Gründe sind definitiv, damit man ein besseres Gefühl hat und sagt, ich tue was dazu, damit draußen mal mehr getan wird generell für Öko.
Nee, ist heutzutage mehr so der Preis.
Weiß nicht, hört sich gesünder an.
Öko, weil ich so viel Geld habe und dann bin ich das gerne für die erneuerbaren Energien aufwenden.
Öko, für die Kinder, für die eigenen, auch Umweltgründe, klar.
Also wenn man jetzt mal rückblickend auf Fukushima sieht, dann ist das eigentlich ein Must-Have.
Wir haben in Deutschland natürlich eine sehr hohe Sensibilität in der Bevölkerung für eben persönlichen Beitrag nochmal für Energiewende, für nachhaltigen Konsum zu leisten und eben zu Ökostrom zu wechseln. Woran das liegt, das geht vielleicht auch, hat die Wurzeln in der deutschen Umweltbewegung und in der ganzen Atomdiskussion der letzten Jahre. Das war sicherlich ein großes Kriterium dafür.
Sagt Udo Sieverding, Bereichsleiter Energie bei der Verbraucherzentrale NRW. Ökostrom wird von den vier großen deutschen Stromkonzernen RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall angeboten. Aber wer 100% grünen Strom möchte, der geht eben doch zu einem reinen Ökostromanbieter. Die vier größten sind EWS Schönau, Greenpeace Energy, Naturstrom und Lichtblick. Denn viele der vermeintlich grünen Anbieter sind gar nicht öko. Sie verdienen ihr Geld vor allem mit Atom- und Kohlekraftwerken und tun nur wenig für den Ausbau erneuerbarer Energien. Thomas Svetek, Niederlassungsleiter beim Ökostromanbieter Lichtblick in Koblenz, erklärt den Unterschied.
Also ich nenne immer das Beispiel. Ich bin seit 50 Jahren Metzger in Koblenz und jeder kennt mich und weiß, ich habe hier eine Metzgerei. Jetzt wird vegetarisches Essen modern, jetzt mache ich noch ein vegetarisches Restaurant auf. Das glaubt mir kein Mensch, dass ich das wirklich ernst meine. Und so ist es bei den großen Konzernen. Die sind seit 50 Jahren oder keine Ahnung wie viel, verkaufen die Atom- und Kohlestrom. Und weil es jetzt modern ist, bieten sie auch Ökostrom an. Aber die haben natürlich ein riesen Glaubwürdigkeitsproblem.
Aber wie findet der Verbraucher den richtigen Anbieter? Bei dem Durcheinander im Tarifdschungel sollen Zertifikate eigentlich Orientierung bieten. Doch die vielen verschiedenen Siegel stiften eher Verwirrung. Deswegen fordert Udo Sieverding ein einheitliches Gütesiegel.
Für uns ist ein wichtiges Entscheidungskriterium, dass mit dem Wechsel zu einem Ökostromprodukt auch wirklich ein Umweltvorteil verbunden ist. Und dafür, um das wirklich auch messbar zu machen, nachvollziehbar zu machen, gibt es zum einen verschiedene Label, zum Beispiel das OK-Power-Label oder auch das grüner Strom-Label. Das sind die beiden größten Label in Deutschland. Es gibt ein Wirrwarr an TÜV-Labeln, die sind teilweise, haben auch gute Kriterien mittlerweile auch nochmal nachgeschärft. Wir sind sehr stark dafür und setzen uns dafür ein, dass wir eigentlich ein Label brauchen, ein verlässliches, ein ambitioniertes für den deutschen Ökostrommarkt.
Neben Norwegen, Skandinavien, Österreich und der Schweiz ist Ökostrom also auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Erklärungen, warum immer mehr Deutsche saubere Energie beziehen, gibt es zwar noch nicht, aber für viele ist es eben doch schlicht und einfach das Argument, selbst etwas zum Umweltschutz beizutragen.
Ich bin seit 8 Jahren Kunde bei einem Ökostromanbieter. Damals ganz bewusst schon auch mit der Entscheidung zu sagen, wir möchten gerne unseren Anteil daran leisten, dass es im Großen und Ganzen irgendwann dazu hinkommt, dass wir das auf eine mögliche 100% Umstellung bewegen können. Und ich habe auf jeden Fall Ökostrom aufgrund einer grünen Überzeugung.
Und mittlerweile tut man nicht nur Gutes für die Umwelt, sondern kann auch noch den ein oder anderen Euro sparen. Denn Ökostrom ist oft billiger als konventioneller Strom. Wo Uran, Kohle und Gas immer teurer werden, gibt es Sonne, Wind und Biomasse ohne Ende. Und wie sagt man so schön, Sonne und Wind stellen eben keine Rechnung.
Katrin Witsch war das über die Vorliebe der Deutschen zu Ökostrom. In Abu Dhabi soll die Stadt der Zukunft entstehen. Ökologisch, die Energie ausschließlich erneuerbar, Abfälle sollen zu 100% recycelt werden und so weiter und so fort. Doch Master City ist vor einiger Zeit ziemlich ins Stocken geraten und man fragte sich schon, geht das dort überhaupt noch weiter? Tut sich dort noch etwas oder ist die Vision der Wüsten-Ökostadt schon ausgeträumt? Deutsche Welle-Reporterin Irene Quayle ging dem nach. Sie ist für uns nach Master City gereist. Und das hat sie erlebt.
Was wir hier sehen, ist das erste Stadtviertel von Masdar. Es besteht erstens aus der Hochschule, dem Masdar-Institut und den Wohneinheiten, die wir für unsere Studenten gebaut haben, die ersten Bewohner von Masdar. Dieses Institut ist der Geburtsort für die Vision für Masdar City.
17 Kilometer außerhalb der staubigen Großstadt Abu Dhabi mit ihren Hochhäusern, breiten Straßen und regem Autoverkehr heißt Dr. Sultan Al Ali in einer kühlen Oase eine kleine Besuchergruppe willkommen. Der amtierende Direktor von Masdar City sitzt in einem luftigen Innenhof im Schatten der ästhetisch anziehenden Fassaden, im warmen Braunton des Wüstensands gebaut, sanft abgerundet und hübsch verziert. 40.000 Menschen sollen einmal hier leben und ein Beispiel für den nachhaltigen Umgang mit knappen Ressourcen liefern. Der Weg ist allerdings noch weit. Noch wohnen hier nur die 120 ausgewählten Studenten des Masdar-Instituts für Wissenschaft und Technologie. Ursprünglich sollte Masdar schon 2016 als funktionierende Stadt mit Wohnungen, Arbeitsplätzen und umweltfreundlicher Infrastruktur fertig sein. Der Zeitplan ist mächtig ins Stocken geraten, wie Simon Bräuninger erklärt. Der deutsche Ingenieur arbeitet seit 4 Jahren für Masdar City. Die Vision, eine nachhaltige Stadt der Zukunft zu bauen, ist gleich geblieben, sagt er. Was sich geändert hat, sind die makroökonomischen Rahmenbedingungen. 2009, im Zuge der globalen Finanzkrise, fielen auch in der Golfregion die Immobilienpreise.
Masdar City musste dann auch umdenken. Das heißt, wir hatten ursprünglich Pläne, wo wir sehr viel früher fertig sein wollten mit der Stadt. Und wir haben gesehen, dass dieses Build and they will come nicht funktioniert, weil es einfach ein sehr großes Überangebot im gesamten Markt gibt. Von daher haben wir uns darauf beschränkt, wirklich kleinere Developments zu starten.
Konkrete Vorhaben mit Firmen wie Siemens oder General Electric, die bald in Masdar einziehen werden, sollen die Masdar-Vision nun vorantreiben. Die Gebäude, die bisher in Masdar City entstanden sind, sind mit einer dicken Isolierschicht gegen die Wärme geschützt. Fensterflächen, die mehr Wärme durchlassen würden, sind auf ein Minimum reduziert. Auch wenn die Energie vom eigenen Solarkraftwerk erzeugt wird, ist Sparsamkeit angesagt. Außerdem sind die Materialien für die Wände billiger als Thermoglas. Zurzeit wird in Masdar kräftig gebaut. Der zweite Teil des Instituts ist gerade fertig geworden. In diesen Tagen bezieht als erste die Firma Siemens ihre neue regionale Zentrale in Masdar. Es wird das energieeffizienteste Gebäude, das bisher in der Ökostadt gebaut wurde, sagt Warren. Es wird die strengsten amerikanischen Standards übertreffen und sogar bis zu 65% weniger Energie verbrauchen als ein Durchschnittsgebäude in Abu Dhabi. Auch für die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien wird eine umwelt- und klimafreundliche Zentrale in Masdar gebaut. Für den stellvertretenden Direktor Frank Wutters ist die Entscheidung für den Ölstaat Abu Dhabi als Hauptsitz der Agentur ein Meilenstein.
Das wird ein symbolträchtiges Gebäude sein und der weiteren Entwicklung der Stadt Auftrieb verleihen. In Masdar City bewegt sich wieder etwas. Ich finde das Vorhaben, in einer braunen Wüste eine grüne Stadt zu bauen, sehr bedeutend. Das ist unter diesen Bedingungen alles andere als leicht. Die Sommer sind extrem heiß und regenarm. Wenn man hier so etwas schaffen kann, dann geht es im Prinzip überall.
Aus Abu Dhabi war das Deutsche Welle-Reporterin Irene Quayle. Der 4. Juli 2012 war für die Physik ein großes Datum. Denn an diesem Tag verkündeten Wissenschaftler am Forschungszentrum CERN in Genf, sie hätten mit ihrem riesigen Teilchenbeschleuniger ein neues Teilchen gefunden. Und vermutlich sei es das lange gesuchte Higgs-Bausteinchen. Aber eben nur vermutlich. Erfunden hat dieses Teilchen der britische Physiker Peter Higgs, deswegen auch der Name, aber er hat es eben nur theoretisch berechnet. Seit kurzem gibt es jetzt neue Erkenntnisse und welche das sind, das jetzt von Frank Grotelüschen.
So klingt ein Higgs-Teilchen, und zwar wenn man die Messdaten aus Genf nimmt und damit ein spezielles Computerprogramm füttert. Eine nette akustische Spielerei, doch für die Physik ist das Higgs von überaus ernsthafter Bedeutung. Es verrät, wie Materie überhaupt zu ihrer Masse kommt, warum wir also überhaupt etwas wiegen. Jahrelang war der Genfer Teilchenbeschleuniger LHC dem Higgs-Teilchen auf der Spur. Am 4. Juli 2012 dann vermeldeten die Physiker am CERN einen Durchbruch. Die Formulierung aber war noch ein wenig vage.
Wir haben das Teilchen damals Higgs-artiges Teilchen genannt. Das war definitiv ein neues Teilchen, also auf jeden Fall eine Entdeckung. Aber um sicherzustellen, was man da an der Angel hat, muss man den Fisch aus dem Wasser ziehen und ganz genau angucken.
Sagt Professor Günter Quast vom Karlsruher Institut für Technologie. Den Fisch aus dem Wasser ziehen. In der Sprache der Physik heißt das, mehr Messdaten sammeln, viel mehr. Nur so lässt sich entscheiden, ob das neue Teilchen tatsächlich das Higgs ist oder nicht. Deshalb ließen die Physiker den LHC weiter auf Hochtouren laufen. Der LHC beschleunigt Wasserstoffkerne fast bis auf Lichtgeschwindigkeit und lässt sie frontal aufeinanderprallen. Riesige Detektoren beobachten diese Kollisionen und schauen nach, ob dabei neue Teilchen entstehen, wie das Higgs, sagt Karl Jacobs, Teilchenphysiker an der Universität Freiburg.
Also wir haben den LHC betrieben bis kurz vor Weihnachten letzten Jahres und dabei die Datenmenge etwa verdreifacht, die bis Juli analysiert worden waren.
Mehr als 1 Billion Kollisionen haben die Detektoren aufgenommen. Eine enorme Datenmenge, deren Analyse überaus schwierig ist. Denn das Higgs selbst können die Detektoren nicht beobachten. Dazu lebt es viel zu kurz, einen winzigen Sekundenbruchteil nur.
Ausgedrückt wissenschaftlich 10 hoch minus 22 Sekunden. Eine unglaublich kurze Zeitdauer. Es wird produziert und zerfällt sozusagen spontan. Und wir weisen dann die Zerfallsprodukte dieses Teilchens nach.
Ähnlich wie Archäologen aus Hunderten von Scherben eine antike Vase zusammenpuzzeln, müssen die Physiker das Higgs mühsam aus den Messdaten rekonstruieren. Hinzu kommt, dass das Higgs nicht immer auf dieselbe Weise zerfällt. Es zerplatzt mal in die, mal in jene Bruchstücke. Nachdem sie die neuen Messdaten gesammelt hatten, konnten die Physiker nun jeden dieser Zerfallskanäle deutlich genauer anschauen als im Juli. Mit dem Ergebnis,
dass man jetzt in den verschiedenen Zerfallskanälen sehr eindeutige Signale hat. Die Eigenschaften, die sich im Juli angedeutet haben, die sind bislang alle bestätigt worden. Alle Messungen, die bislang durchgeführt worden sind, sind komplett konsistent mit der Hypothese, dass es sich um das Higgs-Teilchen handelt.
Absolute Gewissheit klingt zwar anders, aber die Zuversicht steigt, dass es tatsächlich das Higgs ist, das die Physiker entdeckt haben. Rolf-Dieter Heuer jedenfalls, der CERN-Generaldirektor, ist sich der Sache schon ziemlich sicher.
Ja, ich würde sagen, das Higgs-artige Teilchen hat sich recht artig verhalten. Insofern können wir wohl demnächst das artig streichen und können von einem Higgs-Teilchen reden.
Womit es immer wahrscheinlicher scheint, dass der schottische Theoretiker Peter Higgs, der in den 60er Jahren das Higgs-Teilchen postuliert hatte, noch in diesem Jahr mit dem Nobelpreis geehrt wird. Die Arbeit am LHC wird dennoch weitergehen, auch wenn der 27 Kilometer große Beschleunigerring nun erstmal für 2 Jahre abgeschaltet bleibt, sagt Günter Quast.
Die Maschine muss gewartet werden. Das ist auch kein Wunder bei einem Prototypen, der praktisch 3 Jahre im Dauerbetrieb gelaufen ist. Und zusätzlich zu dieser Wartung wird ein Problem behoben, das 2008 aufgetreten ist, nämlich fehlerhafte Kontakte zwischen den supraleitenden Magneten.
Diese fehlerhaften Kabel hatten im September 2008, kurz nachdem der LHC eingeschaltet worden war, für eine Explosion im unterirdischen Tunnel gesorgt. Mehr als ein Jahr lang musste der Beschleuniger repariert werden. Erst im März 2010 konnten die Messungen beginnen. Und das auch nur bei der Hälfte der ursprünglich vorgesehenen Kollisionsenergie. Denn auch andere Kabel hatten sich als schadhaft herausgestellt, was die Experten dazu bewog, ihren Beschleuniger nur mit halber Kraft laufen zu lassen. 2015 aber werden alle Kabel ausgetauscht sein. Dann soll der LHC endlich seine volle Energie erreichen. Und dann werden die Physiker das Higgs noch genauer unter die Lupe nehmen können und, so die Hoffnung, die letzten Fragezeichen beseitigen.
Frank Grotelüschen über das Higgs-Teilchen und seine Bedeutung für uns und das Universum. Und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Erfurt 2002, Emstetten 2006 und Winnenden 2009. Amokläufe kommen zwar in Deutschland insgesamt sehr selten vor, aber dennoch liegen wir gleich nach den USA auf Platz 2. Aber wie kann man eine solche Katastrophe verhindern? Und wie kann man einen Amoklauf frühzeitig erkennen? Das Forschungsprojekt Target widmet sich genau diesen Fragen.
Wir werden uns junge Täter anschauen, erwachsene Täter. Und werden versuchen, dieses Phänomen der sogenannten Amok-Taten auf die Ursachen hin interdisziplinär zu untersuchen und auch die Amok-Drohungen uns näher anzuschauen.
Erklärt Britta Bannenberg, Kriminologin an der Universität Gießen. 3 Jahre lang werden Kriminologen, Soziologen und Psychologen die in Deutschland vollendeten, abgewendeten und auch einen Teil der angedrohten Taten untersuchen. Allein nach Winnenden im Jahr 2009 gab es über 3000 Androhungen. Dennoch ist das Fachwissen über Täterprofile und ihr Umfeld mangelhaft. Britta Bannenberg erhofft sich daher von ihrem Projekt
einmal eine bessere Ursachenerklärung, sowohl was die Tätertypologie, die Täterpersönlichkeit, die Phänomenologie angeht, als dann am Ende, wenn alles gut geht, auch präventive Ansätze, um möglichst frühzeitig zu erkennen, wenn jemand eine solche Tat vorhat, ob man sie vielleicht auch verhindern kann.
Wer kennt es nicht? 3D ist zwar schön anzusehen, aber die klobigen und viel zu engen Brillen setzt keiner gerne auf. Ohne Brille wäre der dreidimensionale Effekt aber nicht zu sehen. Oder doch? Der Computerhersteller Hewlett-Packard bastelt gerade an einem 3D-Smartphone. Eine spezielle Brille wäre dann überflüssig. Und so funktioniert das Ganze. Auf dem Bildschirm befinden sich viele kleine Pixel, die das Licht reflektieren. Sie sind mit winzigen Rillen versehen und werfen einfallendes Licht in eine bestimmte Richtung zurück. Dadurch ergeben sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln immer andere Bilder. Der 3D-Effekt entsteht, weil die beiden Augen eines Menschen jeweils ein leicht verschobenes Bild wahrnehmen. Das Gehirn setzt diese Eindrücke dann zu einem dreidimensionalen Bild zusammen. Normalerweise wird dieser Effekt mit einer Linse erzielt, die über den Bildschirm gelegt wird und mehrere Zentimeter dick ist. Das von den HP-Forschern um David Fattel entwickelte Modell ist allerdings deutlich dünner. Dass sich Schimpansen und Menschen ähneln, wissen wir schon lange. Ein deutsch-britisches Forscherteam hat jetzt aber eine weitere Gemeinsamkeit gefunden. Nicht nur wir Menschen arbeiten im Team, Schimpansen ist es ebenfalls möglich, gemeinsam strategisch zu denken. Bei einem Versuch mussten jeweils 2 Affen zusammenarbeiten, um an Trauben in einer Box heranzukommen. Ein Schimpanse bekam 2 Werkzeuge, von denen er eines an seinen Teamkollegen weitergeben musste. 10 von 12 Affen entschieden sich bewusst dafür, ein Werkzeug an ihren Artgenossen weiterzugeben, um so das gemeinsame Ziel zu erreichen. Dabei ist Zusammenarbeit unter Tieren kein ungewöhnliches Phänomen. Löwen und Wölfe jagen zum Beispiel im Rudel. Aber nun wird zum ersten Mal deutlich, dass Affen verstehen, wie ihr Partner handeln muss, damit das gemeinsame Projekt gelingen kann. Mit den Ergebnissen dürfte bewiesen sein, dass Teamfähigkeit keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen ist. Auch unsere nahen Verwandten sind in dieser Beziehung ganz schön clever.
Und das war Deutsche Welle Wissenschaft. Und wenn Sie mehr davon möchten, dann ab ins Internet auf dw.de/Wissenschaft gibt es multimediale Geschichten zuhauf. Viel Spaß dabei und machen Sie es gut. Mein Name ist Judith Hartel.